Es war eins der großen Bücher des letzten Jahres. Der erste Teil von Elena Ferrantes großer neapolitanischer Saga »Meine geniale Freundin«. Ordentlich befeuert von der angeblichen Enthüllung eines italienischen Journalisten, der stolz bekannt gab, die wahre Identität hinter dem Pseudonym der Autorin zu kennen. Aus Gehaltsabrechnungen des Verlages und nach Einsicht von Konten kam er zu dem Schluss, in Wirklichkeit stecke eine italienische Übersetzerin hinter der Geschichte um die zwei ungleichen Freundinnen. Und jetzt ist der zweite Band herausgekommen. Und das Elena Ferrante-Fieber geht jenseits der großen Autorendebatte munter weiter. Die Geschichte eines neuen Namens, heißt der Wälzer. Gesa Ufer hat ihn gelesen.
Hat sie. Also ich habe ja ehrlich gesagt immer bis jetzt wirklich einen großen Bogen um die Reihe gemacht, weil mir dieser Hype einfach irgendwie zu groß ist. Und ich jetzt auch so, ja egal, also meine Geschichte. Jetzt liegt hier Band 2 in blassrosa mit einer ins Meer sinnierenden Braut auf dem Umschlag. Man könnte auf den ersten Blick auch eine richtig schöne Schmonzette dahinter vermuten, aber dir hat es offenbar gefallen.
Ja? Mir hat es sehr gefallen. Also ich bin jetzt auch im Ferrante-Fan.
Wirklich? Tatsächlich? Ja. Okay, erzähl doch mal, worum es geht.
Also es geht um die Ich-Erzählerin Elena und ihre beste Freundin Lila, die ihr ganzes Leben, also über 60 Jahre lang, ganz eng miteinander verbunden bleiben, bis Lila eben spurlos verschwindet. Band 1 erzählt, wie die beiden Mädels in einem extrem armen und auch wirklich derben Viertel Neapels aufwachsen, und zwar unter wirklich harten Bedingungen in einer ja von Männern komplett dominierten Welt. Sowas wie Selbstverwirklichung ist undenkbar, nicht mal eine ordentliche Schulbildung, Schul- oder Ausbildung ist hier normal. Lila ist so eine ganz wilde, unangepasste, die Tochter eines Schusters, Elena ganz anders, schüchtern, ganz fleißig, strebsam, Tochter eines Pförtners. Und wir werden nun Zeuge, wie sie jede auf ihre Weise, also versuchen, sich aus diesem engen Korsett, aus dieser auch oft sehr gewalttätigen Welt zu befreien. Die eine heiratet ganz früh einen Mann, der ordentlich Geld an den Füßen hat. Die andere geht zum Studium weg und trotzdem reißt der Kontakt, also trotz längerer Funkstille, nie wirklich ab.
Nun sollen da 4 Bände diese Serie umfassen. Wann und wo setzt denn dieser Band ein? Und kann man das auch lesen, ohne den ersten zu kennen?
Kann man. Also es gibt auch zu Beginn so eine ganz flotte Zusammenfassung und ein extra Lesezeichen, um sich auch dann doch in diesem ziemlich üppigen Figurenkosmos gut zurechtzufinden. Die Geschichte hier, die setzt ein, als Lila und Elena 16 Jahre alt sind. Der einen ist gerade klar geworden, einen riesengroßen Fehler begangen zu haben. Die hat nämlich mit ihren süßen 16 so einen wohlhabenden Sohn der örtlichen Salumeria geheiratet, ohne zu wissen, dass der voll mit der Mafia unter der Decke steckt. Auch das übrigens ein ganz wichtiges Kapitel bei Ferrante, diese politischen Verhältnisse, das Aufkommen der Mafia, die Machtstrukturen generell, die Einfluss auf das Leben dieser beiden Heldinnen haben. Lange Rede, kurzer Sinn, die Ehe wird nicht wirklich lange halten. Elena hat sich dagegen zu so einer richtig guten Schülerin gemausert, geht zum Studium nach Pisa, und jedes Mal, wenn sie jetzt zurück auf Besuch in die alte Welt kommt, wird deutlich, wie wenig sich ihr altes Umfeld für dieses neue Leben interessiert, und auch als sie anfängt, recht erfolgreich zu schreiben. Eigentlich ist sie immer so ein bisschen neidisch auf ihre Freundin, die Dinge erlebt, anstatt nur über sie zu schreiben.
Mhm. Diese Freundschaft zwischen den beiden jungen Frauen, was macht die denn so außergewöhnlich, so besonders?
Na, so nahe sich die beiden auch immer sind, diese Freundschaft behält immer auch was Zwiespältiges. Also die beiden sind sich in gewisser Weise immer auch Rivalen. Also es gibt zum Beispiel so eine ganz prägende Szene, da machen sie gemeinsam Urlaub und treffen zufällig einen Typen wieder, für den die schüchterne Elena schon zu Schulzeiten immer heftigst und ganz im Verborgenen geschwärmt hat. Was macht Lila? Sie krallt sich den jungen Mann schneller, als die Freundin gucken kann, und fängt so eine ganz heftige Affäre mit ihm an. Andersrum gibt es aber auch genauso Momente des Neids und der Missgunst auf der anderen Seite. Also überhaupt das Entscheidende an dieser Reihe ist, wie mehrschichtig die Figuren und die Beziehungen untereinander beschrieben sind. Also es ist tatsächlich ein ungeheurer Realismus, der einen hier fesselt. Hier ist niemand nur gut oder böse. Selbst die irrationalsten Gefühle werden wahnsinnig geschickt und packend ausgebreitet. Und zusätzlich gespickt wird das alles noch mit jeder Menge überraschender Wendungen, einer richtig guten Dramaturgie.
Mhm. Ja, trotzdem, also es gibt ja deutlich mehr Frauen als Männer, die diese Bücher lesen. Also nun, ja, lesen Frauen ja auch traditionell mehr Romane, aber trotzdem scheint das ja tatsächlich wirklich eine Geschichte zu sein, die ausschließlich Frauen mehr interessiert.
Ausschließlich, also ich glaube, das stimmt schon, hat aber wohl auch eher damit zu tun, dass ja natürlich zwei Frauenfiguren im Mittelpunkt stehen, die ja wirklich ungemein genau und sprachlich hyperrealistisch bis in den kleinsten Winkel ausgeleuchtet werden. so ja, wie ja vielleicht besonders viele männliche Teilnehmer diese hyperrealistische Reihe Mein Kampf von Karl-Uwe Knausgård verschlingen.
Mhm. Also das ist ein gutes Stichwort, Knausgård und Ferrante, die können sich ja in Sachen Kult und Hype-Faktor durchaus das Wasser reichen. Würdest du sagen, dass sie sich vielleicht auch stilistisch so ein bisschen ähneln? Oder?
Klar, also was ähnlich ist, das ist diese enorme Zeit, die sich vorm Leser auffächert, also wirklich über Jahrzehnte hinweg und tatsächlich auch dieses wahnsinnig genaue Hinsehen. Also das mitunter bei Ferrante zum Beispiel in den vielen Szenen, in denen Gewalt eine Rolle spielt, fast unerträglich wird. Auch Knausgård guckt so genau hin, so genau, dass es oft wehtut, aber Ferrante erzählt dramaturgisch, also viel spannungsreicher, mit ganz vielen geschickten Clues und Wendungen und Kniffen, während bei Knausgård ja vor allem dieses akribische, dieses realistische Erzählen selbst die Sensation ist. Also, dass ihm so nah auf die Pelle rücken. Die Tatsache, dass ein Erzähler so schonungslos über sich selbst und sein Leben schreibt. Und Ferrantes Geschichte, die funktioniert, kann sich sofort vorstellen, als brillanter Stoff für so eine Verfilmung. Knausgård eher weniger. Nichtsdestotrotz, also das Sogpotenzial ist bei beiden, würde ich denken, enorm groß. Bei Knausgård bin ich jetzt noch nicht so richtig eingestiegen, aber den dritten Teil von Elena Ferrante, auf den freue ich mich inzwischen auch. Im Mai kommt der in Deutschland auf den Markt.
Dann wird der sicher hier auch wieder eine Rolle spielen. Jetzt ist erstmal der zweite erschienen, Elena Ferrante, die Geschichte eines neuen Namens. Bei Suhrkamp erschienen, hat 626 Seiten, kostet 25 Euro. Und die vielfach gelobte Übersetzung kommt von Karin Krieger.